Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex.
Julius, servus.
Ja, schade, du hast nicht gesungen, aber dann muss ich es wohl übernehmen, was wir heute besprechen. Es ist die Champions League mal wieder dran und da freuen wir uns natürlich, dass wir jetzt wieder über die Königsklasse sprechen können, die unter der Woche eben auf uns warten wird. Wie immer in dieser Gruppenphase zumindest noch 5 deutsche Teams dabei. Das heißt, das steht fast von alleine, was wir uns für Spiel rausgesucht haben. Plus, wir haben eben noch geguckt, was spricht uns sonst noch so an, wo könnte es vielleicht spannend werden, wo könnte es eine Überraschung geben. Und das spricht vor allen Dingen auf 2 Spiele zu und auch über die werden wir sprechen, dann eben ohne deutsche Beteiligung. Heißt, heute bekommt ihr 7 Spiele von uns vom kommenden 6. Spieltag der neuen Königsklassen-Gruppenphase. Das ist, glaube ich, alles, was man wissen muss und alles andere ergibt sich, wenn wir reingehen. Und das tun wir dann auch und fangen erstmal mit einem deutschen Vertreter an, nämlich mit Bayer Leverkusen, einer Mannschaft, die natürlich mit viel Lorbeeren reingestartet ist nach ihrem starken letzten Jahr. Bisschen gebraucht hat, sich in der Champions League einzufinden, mittlerweile dann aber doch ja richtig gut dasteht. Ne? 5 Spiele, 3 Siege, sie sind gerade auf einem direkten Platz in die K.O.-Runde, also müssten nicht mal in die Playoffs, wenn es so bleibt. Und jetzt geht's gegen Inter. Das ist eine Mannschaft, die ist sogar noch besser unterwegs. Die stehen auf Platz 2 hinter Liverpool, haben noch gar keine Niederlage hier erfahren müssen in diesem Wettbewerb, nur 2 Punkte verloren bei einem Unentschieden und sind auch generell, ja, wir sagen es immer wieder, eine Mannschaft, die man echt nicht unterschätzen darf, die in Italien sich in den letzten Jahren richtig gemausert hat und auch in diesem Jahr wieder eine absolute Bank ist. Also ja, wenn wir uns überlegen, dass es für Leverkusen zumindest bei der richtigen Probe, nämlich gegen Liverpool, ja am Ende ganz schön schief ging, jetzt kommt die zweitbeste Mannschaft, dann wird auch das hier kein Spaziergang.
Nee, definitiv nicht. Wir haben 2 richtige Topspiele mit deutscher Beteiligung. Ne? Leverkusen gegen Inter ist 6. gegen 2. und danach am Mittwoch Dortmund gegen Barcelona, das ist 4. gegen 3. Also das sind richtige Kracherspiele, richtig schwere Herausforderungen für die deutschen Mannschaften, die natürlich den Heimvorteil haben auf ihrer Seite. Kleines Faustpfand und dementsprechend, ich will jetzt nicht sagen favorisiert sind, aber ist vielleicht ein Ticken leichter, als wenn sie auswärts ran müssten gegen absolut internationale Top-Teams. Ja, und das trifft natürlich auf Inter auch zu. Nicht nur, weil sie vor ein paar Jahren im Champions-League-Finale waren. Letztes Jahr sind sie knapp recht früh gescheitert bei Atletico. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich war ja im Stadion live dabei und da haben sie es irgendwie fahrlässig aus der Hand gegeben, sonst hätten sie vielleicht all the way gehen können. Denn es hätte ja auch Inter Dortmund dann im Viertelfinale lauten können, ne, wenn sie Atletico eliminiert hätten. Also da Inter, mit denen sollte man rechnen und ja, in der Serie A auch richtig gut unterwegs, generell richtig gut unterwegs in der Saison. Letzte Niederlage für Inter, Julius, weißt du, wann es die gab?
Nee.
War mir klar, obwohl wir, glaube ich, zuletzt kurz drüber gesprochen haben, oder ich hatte es mal erwähnt. Letzte Niederlage im Derby della Madonnina gegen Milan am 22. September. Ja, die sind einfach 3 Monate ungeschlagen, Inter. Das ist bemerkenswert. Das wird ein richtig, richtig schweres Spiel für Leverkusen, die auch jetzt wieder gezeigt haben am Wochenende in der Liga, in der Bundesliga, so richtig sattelfest sind sie nicht. Ne? Selbst gegen St. Pauli zu Hause früh geführt und trotzdem wieder gewackelt und zittern müssen. Das wird gegen Inter nicht groß anders sein. Vielleicht, oder vielleicht doch, indem sie es ja gar nicht gewinnen können.
Ja, also das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich hier vorbringen würde, nämlich, dass ich auch das Wochenende und das Spiel gegen St. Pauli wieder finde, das einfach zeigt, sie bewegen sich gerade nicht auf dem absoluten Top-Niveau des letzten Jahres und sie spielen hier gegen eine absolute Top-Mannschaft. Ne? Jetzt haben wir hier die Lage, dass die Quoten sie trotzdem relativ deutlich als Favorit sehen. Es gibt die Zweierquoten auf Leverkusen zu Hause, 2,20er-Quoten und auf Inter bis zu 3,20er-Quoten. Ich sehe sie dichter zusammen. Ich sehe sogar die Chance eigentlich recht gut, dass Inter hier mindestens einen Punkt mitnimmt und nicht unbedingt gegen dieses Leverkusen, was mir nicht immer gefällt, am Ende wirklich verliert nach 3 Monaten. Du hast ja angesprochen, nach dieser starken Serie, die sie hingelegt haben. Die doppelte Chance auf Inter wäre bei 1,60 immer noch. Heißt, man sagt, die können hier mindestens einen Punkt mitnehmen oder auch, die bleiben weiter ungeschlagen. Leverkusen bringt sie nicht komplett zum Stolpern. Dann würde man immer noch 1,60er Quoten kriegen, die ja gerade für so Kombischeine an so einem Champions-League-Abend nicht uninteressant sind. Ne? Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass es in die Richtung geht. Ansonsten muss ich sagen, auch das Unentschieden an sich mit den 3,50er-Quoten ist für mich ein Ergebnis, das ich mir gut vorstellen kann, weil ich mir eben auch vorstellen kann, dass beide am Ende treffen. Leverkusen ist einfach nicht sattelfest über die gesamte Zeit, dass sie aber immer die Firepower mitbringen. Das haben wir schon gesehen, ne? Also sie sind ja jetzt auch nicht irgendwie im Abstiegskampf unterwegs dieses Jahr. Ein bisschen relativieren muss man dann schon, wenn man kritisch bei ihnen ist. Ja, also beide treffen, vielleicht gleich oft unentschieden, vielleicht das doppelte, die doppelte Chance auf Inter für einen Kombischein. Das sind so die Sachen, die ich hier im Blick habe.
Bemerkenswert übrigens an Inter, sie haben noch kein einziges Gegentor in der Champions League kassiert. Die einzige Mannschaft, die noch ohne Gegentor ist in 5 Spielen. Sehr minimalistisch unterwegs, 7:0 das Torverhältnis. Die letzten 3 Spile, glaube ich, jeweils einfach nur 1:0 gewonnen. Na, gegen Leipzig erinnern wir uns, da war es ein 1:0, gegen Arsenal auch zu Hause 1:0 gewonnen. Und bei den Young Boys haben sie zuletzt auch 1:0 nur gewonnen. Die sind minimalistisch unterwegs. Man City, das endete 0:0. Also im Feuerwerk von Inter erwarte ich nicht. Deswegen fällt es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer, diese super spannenden und lukrativen, weil hohen Quoten auf Inter anzuspielen, die Dreier. Aber ich erwarte sie eher defensiv, abwartend, umschaltend. Leverkusen hat mehr den Ball und lässt dann hinten vielleicht was zu, weil sie, ne, ausgekontert werden. Aber ich erwarte eher ein minimalistisches Inter auch hier wieder. Deswegen, ich bin mir nicht 100% sicher, dass sie das gewinnen. Also beide logischerweise. Könnte unentschieden ausgehen. Ich liebe euch ein bisschen auf dem mit dem Tipp X2 oder auch dem, also die doppelte Chance auf, ja, Unentschieden oder Inter, weil es da einfach 1,60, 65 im Schnitt gibt. Das finde ich ziemlich lukrativ für 2 Chancen. Wenn hier die Top-Mannschaft spielt, die kein Spiel verloren hat und kein Gegentor kassiert hat, ne? Ansonsten vielleicht, wenn wir sagen, Inter wartet ab, Leverkusen will nicht zu viel riskieren, weil sie ja auch super platziert sind, unentschieden zur Halbzeit wäre auch eine Option.
Ja, also passt natürlich dann auch zum minimalistischen Ansatz und dass man sich vielleicht am Anfang auch mit ein bisschen Respekt begegnet, kann ich mir durchaus auch vorstellen, ja. Also, dann sind wir uns hier soweit einig und gehen mal kurz weg von den deutschen Vertretern und schieben ein Spiel ein, das durchaus die Spannung mitbringt, nämlich Atalanta auf Platz 5 gerade direkt qualifiziert gegen Real Madrid auf Platz 24, der allerletzte Platz, der noch für die Playoffs reicht, und das ist natürlich erstmal unter den Ansprüchen, die man als königliche Mannschaft da hat, im eigenen Wettbewerb quasi, wenn man es so sagen kann. Da sind sie schon relativ weit weg, auch gegen Liverpool verloren und auch verdient verloren, fand ich da im direkten Vergleich. Schon 3 Niederlagen aus 5 Spielen, das ist echt eine Ansage. Und sie müssen jetzt einfach anfangen zu gewinnen, wenn sie zumindest sich die Chancen wahren wollen, dass sie da in die Playoffs gehen. Ich glaube, die direkte Qualifikation, die hat man schon langsam abgeschrieben. Atalanta hat sie eben noch nicht ganz abgeschrieben, sind auch noch ungeschlagen. Also wird keine leichte Aufgabe für Real Madrid, da jetzt endlich in die Spur zu finden, ne?
Ja, absolut. Also wir haben das Spiel auch deswegen mit in die Besprechung genommen, weil so viel drin ist, auch quotentechnisch so viel drin ist. 2,70 auf Atalanta, 2,50 auf Real. Also findet man super spannende Quoten vor. Es ist auch schwer zu tippen, weil Real bisher ja auch so dermaßen enttäuscht in der Champions League, weil der Druck bei ihnen enorm groß ist. Das ist auch ein Grund, warum wir sagen, ey, das müssen wir besprechen. Und auch, weil ich Atalanta einiges zutraue, denn wenn wir von italienischen Spitzenteams sprechen, kann man nicht nur Inter nennen, man muss Atalanta nennen. Die sind nämlich Erster. Also buchstäblich das Spitzenteam Italiens. Sie sind Tabellenführer und sie sind in herausragender Form, Julius. Wirklich herausragender Form. Die letzten 9 Spiele allesamt am Stück gewonnen und 14 Spiele ungeschlagen, Atalanta. Und sie haben nicht irgendjemanden nur geschlagen. Sie haben unter anderem 3:0 bei Napoli gewonnen. Sie haben in Stuttgart gewonnen. Wir erinnern uns, sehr reife Leistung. Sie haben zuletzt gegen Milan am Wochenende jetzt gewonnen und bei der Roma auch gesiegt. Also, ne, das sind nicht irgendwelche Siege gegen hier, weiß ich gar nicht, Hellas Verona und Venezia und Co., sondern wirklich gegen große italienische Mannschaften. Diese Mannschaft ist herausragend in Form. Und jetzt kommt das große Real Madrid, das so dermaßen Druck hat, aber auch anfällig ist. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel.
Ja, also ich bin auch sehr gespannt und tatsächlich gehe ich ja auch so rein und sage mir, Mensch, alles, was wir bis jetzt gesehen haben, sagt mir, das könnte auch eng werden für Real Madrid. Und dann gucke ich trotzdem auf diese 2,50er-Quoten, die es mittlerweile eben auch auf Real gibt, und werde das Gefühl nicht ganz los, dass am Ende ein Wettbewerb ohne Real Madrid in den K.O.-Runden für mich eigentlich fast ausgeschlossen ist und dass sie jetzt so dringend müssen, und wir haben es ja öfter besprochen, wir kennen das aus den Gruppenphasen der letzten Jahre, da hat man sich auch seine ein, zwei Niederlagen gegönnt, solange man die Gruppe anführen konnte. Jetzt haben sie richtig diesen Druck und ja, rein aus dem Gefühl, Real Madrid in der Champions League, dass diese Magie kann nicht ganz verflogen sein. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass so eine Reform uns errettet von der Dominierung dieses Wettbewerbes. Ich glaube, es ist einfach Zeit, und dann muss man eben doch auch sagen, wir reden immer noch über ein Real Madrid, das sich ja auch kadertechnisch nun wahrlich nicht verschlechtert hat im Sommer. Es muss langsam mal anfangen zu greifen. Ich glaube an diese überwältigende Qualität, und Atalanta ist natürlich eine Mannschaft, die gerade tollen Fußball spielt, die aber nicht unbedingt immer kontrollierten Fußball spielt. Und ich glaube, das kann sich in gewissen Momenten rächen, wenn der Gegner eben so in der Lage sein sollte, zuzuschlagen, alleine schon aufgrund von individueller Qualität. Mein Punkt ist, ich glaube, es wird halt höchste Zeit für Real Madrid. Es ist die Champions League. Wenn es höchste Zeit wird, sind sie eigentlich immer da. Und im Notfall ja auch in der 95. nochmal. Und dann kriegen wir seltenst solche Quoten auf sie. Und deswegen nehme ich die.
Eigentlich wird es höchste Zeit, aber das wurde es ja auch in der Anfield Road schon. Und in Liverpool gab es auch die Niederlage. Es wurde auch höchste Zeit für Mbappé. Und er hat zuletzt 2 Elfmeter verschossen in Folge auf ziemlich schwache Art und Weise, auf identische Art und Weise sogar, beide halb hoch nach rechts. Unter anderem in Liverpool. Ne? Da war auch Real mit dem Rücken zur Wand. Und gerade in Auswärtsspielen, wenn es zu Hause in Bernabeu wäre, bin ich tatsächlich bei dir, dann hätte ich ein gutes Gefühl, dass Real hier wieder diese Champions League-Kräfte irgendwie bündeln kann zu Hause. Aber auswärts, sie haben jetzt unter der Woche in Bilbao verloren, in einem vorgezogenen Spiel, an der Anfield Road verloren, wie schon erwähnt. Gegen den FC Barcelona weiß man ja, Klassiko, da gibt es Heim- und Auswärtsvorteil selten, weil immer das Auswärtsteam zuletzt gewinnt. Aber in Lille haben sie auch verloren. Also sie sind vor allem auswärts zu knacken, Julius. Und deswegen, ich traue hier Atalanta was zu. Was hältst du denn von Atalanta trifft zuerst? Real braucht ein bisschen und muss dann mit dem Rücken zur Wand.
Wie gesagt, also nicht auszuschließen, und wäre ja auch dann kein ungewohnter Real Madrid-Verlauf, dass dieser wichtige 2-1-Treffer oder so sehr spät fällt und man sich doch irgendwie in diesem Wettbewerb dann wieder beweist, aber nicht immer brilliert. Ne? Das ja. Kann ich mir schon vorstellen, ja.
Also da Real muss und Atalanta so dermaßen stark drauf ist, wie gesagt, 9 Siege in Folge in allen Wettbewerben, wirklich beeindruckend. Ich glaube, dass beide Treffen over 2,5 Tore fallen. Atalanta ist offensiv super stark in der Champions League, erst ein Gegentor kassiert, aber da kommt halt jetzt ein different beast an. Tore auf beiden Seiten, over 2,5, und dann, wer weiß, vielleicht schafft Atalanta in der Form wirklich hier was Besonderes, und wenn nicht, ja, dann gewinnt halt wieder Real, aber man hat es zumindest nicht getippt und liegt da nicht falsch, wenn es nicht ankommt.
So ist es. Different Beast ist aber auch ein gutes Stichpunkt, um zum nächsten deutschen Spiel dann rüberzugehen, noch am Dienstagabend. Die Bayern müssen gegen Schachtja Donetsk ran. Das ist ein Spiel, wo die Favoritenrolle klar verteilt ist. Dann reden wir auch noch über ein Spiel, aufgrund der Umstände ist ja jetzt auch nichts Neues mehr, das eben nicht bei Donetsk stattfinden wird. Also auch der Heimvorteil, den man vielleicht als Underdog hätte, fällt eben auch noch weg und verkehrt sich vielleicht sogar ins Gegenteil, da das Spiel ja in Deutschland stattfinden wird und viele Bayern-Fans da eine leichtere Anreise haben dürften als alle Donetsk-Fans. Also die gesamte Ausgangssituation ist hier schwer, irgendwie beide Seiten zu beleuchten oder ein bisschen Spannung reinzukriegen. Die Bayern sind ja auch mit 4 Toren dann zurückgekehrt jetzt am Wochenende, nachdem es ein bisschen schwerer lief zuletzt. Also ja, das ist eine Pflichtaufgabe für die Bayern, die ja auch noch nicht ganz so dastehen, wie sie gerne dastehen würden in der Tabelle. 9 Punkte haben sie jetzt. Der Sprung unter die ersten 8 ist möglich mit einem Sieg, je nach Verlauf auf den anderen Plätzen. Den werden sie wagen. Quoten sind 1,14er. Also hier macht es vielleicht sogar Sinn, eher auf die Handicap-Quoten zu schauen. Vielleicht nochmal drauf zu schauen, dass das ein Spiel ist, wo man gegen eine Mannschaft spielt, die weniger Qualität hat. Und zuletzt hat man wieder mehr Tore kassiert, sich ja eigentlich in der Defensive spezialisiert. Vielleicht ist es hier sogar ein Spiel, wo sie es wieder mal ohne Gegentor schaffen. Vielleicht ist es ein Spiel, wo sie, oder eine Möglichkeit, hier auf Handicap zu gehen, um eben diese Quoten auf die Bayern ein bisschen aufzubessern. Aber um den Bayern-Sieg werden wir hier nicht herumkommen.
Nee, kommen wir auch nicht rum. Wenn die Bayern ein Heimspiel haben in der Champions League, weißt du doch, wie das ausgeht. Ja? Vor allem in Gruppenphasen. Und das ist ein Heimspiel. In der Arena auf Schalke, das wird ein Heimspiel sein, ohne Wenn und Aber. Und dann wird das eine ganz klare Sache für den FC Bayern. Ich erwarte hier wirklich einen dominanten, lockeren, ungefährdeten Sieg. Heißt ja nicht, dass sie ohne Gegentor ihn kassieren. Ne? Sie können ja wirklich mal hier eine Umschaltsituation kassieren. Und dann gibt es vielleicht ein Türchen. Aber dann gewinnen sie halt 3-1 oder 4-1. Also ich erwarte hier tatsächlich eine klare Sache. Schacht ja hat erst 4 Punkte auf dem Konto, hat sich zuletzt verbessert gezeigt, aber unglücklich verloren gegen Eindhoven. Ich glaube, nach 2-0-Führung übrigens in der 87., 90. und 95. aus einem 2-0 ein 2-3 kassiert. Richtig, richtig bitter. Gut für Real Madrid übrigens, sonst wäre Schacht ja an Real vorbei und dann wäre Real tatsächlich nicht mal in den Top 24. Also Real Madrid hofft hier auf den Bayern-Sieg, weil Donetsk der Realverfolger ist. Das klingt verrückt, aber es ist halt so. Aber ich glaube, ja, Real Madrid wird der Gefallen getan seitens des FC Bayern, dass Schacht da verlieren wird.
Ja.
Und dass Schacht da somit zumindest nicht an Real vorbeikommt, auch wenn Real nicht gewinnt.
Lass uns zu einem spannenderen Spiel rübergehen, würde ich sagen, und einfach mal gucken, wie sich das entwickelt am Mittwoch dann für die deutschen Vertreter, denn da ist Borussia Dortmund im Einsatz und empfängt den FC Barcelona. Also ein ganz großes Spiel, eins, was man sich auch durchaus gewünscht hat, finde ich, weil irgendwie Dortmund-Real so ein Standardspiel in der Champions League in den letzten Jahren gewesen, Dortmund-Barca, das gab es nicht so oft, also ich freue mich da alleine schon auf den Klang irgendwie. Richtig gute Nachricht für Borussia Dortmund. Das Spiel ist bei ihnen zu Hause. Da sind sie weiter ungeschlagen und haben bis jetzt ja sogar nur einmal unentschieden gespielt und das gegen die vermeintlich übermächtigen Bayern, die ja sogar in guter Form gekommen sind. Also Dortmund zu Hause eigentlich tadellos gegen Barca, das gegen deutsche Vertreter in der Champions League bis jetzt eine sehr gute Figur gemacht hat. Es gab ja sogar einen deutlichen Sieg gegen eben jene Bayern. Das finde ich aber so ein bisschen den Anfangsflickschwung verloren hat, wenn man auf die Liga guckt. Es ist nicht mehr jedes Spiel ein haushoher Sieg und alles ist Gold, was glänzt. Aber ja, wir reden hier sicherlich über eine Mannschaft, die deutlich besser drauf ist als in den letzten Jahren und die, das muss man auch sagen, insgesamt auf die Saison gesehen auch schon bessere Leistungen gezeigt hat als Borussia Dortmund, wenn wir zusammenfassen, wie die beiden Mannschaften aufgetreten sind. Nur ist da jetzt ja irgendwie eine neue Heimmagie erschaffen worden unter Sahin bei Dortmund. Die kann man vielleicht nicht ganz ignorieren.
Nee, die kann man nicht ignorieren und man kann auch nicht ignorieren, dass der FC Barcelona eine Formdelle hat, denn Barca hat nur 5 Punkte aus den letzten 5 Spielen geholt. Das ist ein bisschen dürftig, jetzt wieder gepatzt am Wochenende bei Betis, wieder bald nach Führung gegen Las Palmas, sogar die erste Heimniederlage kassiert vor einer Woche. Dazwischen gab es mal wieder das Flicksche Barca mit einem 5-1 Auswärtssieg gegen Mallorca, aber das war eben die Ausnahme. Sie haben auch bei Celta nur unentschieden gespielt, auch nach Führung übrigens und auch bei Real Sociedad. Also von den letzten 4 Gastspielen in La Liga wurden 3 nicht gewonnen und jetzt eben zum so heimstarken BVB, der ja, wir haben es ja eh angesprochen, häufiger hier, der einen besonderen Glanz versprüht, wenn die Flutlichter angehen und diese Champions League-Hymne ertönt, dann setzt das Kräfte frei, dann haben sie irgendwas Besonderes an sich noch, wachsen, ticken über sich hinaus. Das wird ein richtig knackiges Spiel. Barca nicht in Topform. Der BVB ehrlicherweise jetzt auch nicht in Topform. Nur das muss bei ihnen nicht so viel heißen, aber auch hier der Vollständigkeit halber. Sie sind zwar 4 Spiele ungeschlagen in allen Wettbewerben, haben von den letzten 5 aber nur 2 gewonnen. Also das 1-1 gegen Bayern und das 1-1 gegen Gladbach. Bisschen gemischte Gefühle. Ne? Du hättest beide gewinnen können, hast späte Gegentore kassiert, aber so super happy bist du dann auch nicht mit dem Outcome. Also auch der BVB ist nicht jetzt in Top-Top-Top-Form, Julius.
Ja, sehe ich auch so und ich finde auch, das muss man eben klar sagen, an guten Abenden oder so haben wir gesehen, dass Barca eben eine Menge Potenzial entfesseln kann und das habe ich bei Dortmund, auch wenn die Ergebnisse zu Hause teils sich sogar richtig gut lesen, ne? Ein richtig gutes Spiel, ein Spiel, was dir sagt, dieses Dortmund ist auf dem Weg, Europa zu begeistern. Das habe ich noch nicht so gesehen, wie man es bei Barca dann vielleicht schon teilweise gesehen hat. Und ich glaube, auch wenn man ganz ehrlich ist, so das Limit der Leistung, wenn wir uns den Kader angucken, das ist einfach bei Barca einen Ticken höher. Deswegen sollten sie hier auch nicht unbedingt als Underdog ins Rennen gehen, nur weil es in Dortmund stattfindet, das Spiel. Ich glaube trotzdem, dass eben ja diese Flicksche Herangehensweise, wenn manchmal nicht alles klappt, wenn die Form so kleine Dellen hat, dann ist das eben auch super riskant, weil du kassierst immer deine Gegentore, ne? Und davon dann immer zurückkommen zu müssen, das ist schon eine schwere Aufgabe. Ich glaube deswegen auch, dass wir hier auf jeden Fall ein Spiel sehen. Dortmund heimstark, Barca Flickfußball. Wir werden nicht dran vorbeikommen, dass wir ein paar Tore sehen. Wir werden beide Treffen sehen, wir werden über 2,5 Tore sehen, also es wird auch nicht auf dem 1-1 hinauslaufen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und das ist schon mal eine schöne Voraussetzung für ein unterhaltsames Spielchen, über das wir hier sprechen. Welche Richtung es dann kippt, ja, das fällt einem dann halbwegs schwer vorherzusagen. Man muss aber dazu sagen, zumindest wenn man nur sagt, weißt du was, Dortmund hat noch nicht einmal zu Hause verloren. Die Risse oder die Schwachpunkte bei Barca, die sind ja durchaus zu sehen. Wir kriegen bis zu 1,75er Quoten auf die doppelte Chance auf Dortmund. Ne? Also wenn wir einfach diese Heimserie weiter aufrechterhalten, kriegen wir richtig schöne doppelte Chancenquoten für so ein Spiel zwischen zwei guten Mannschaften. Ansonsten, wie gesagt, beide Treffen, Tore über 2,5. Ich glaube, das sind hier fast Selbstläufer.
Ja, für mich ist beide Treffen tatsächlich ein Selbstläufer, denn Barca ist sowohl in der Champions League die torgefährlichste Mannschaft mit 18 Treffern in 5 Spielen, als auch in La Liga und in den Top 4 Ligen. 50 Tore in 17 Spielen haben sie in La Liga geschossen. Ein einziges Mal spielten sie zu Null. Also im Sinne von, sie schossen kein Tor. Das war in San Sebastian. Ansonsten immer getroffen und gerne mehrfach natürlich. Gleichzeitig hinten aber auch anfällig. 19 Gegentore in 17 Spielen in La Liga ist ja auch eine Hausmarke. Ne? Ein Toreschnitt von einem Spiel, ein Tor pro Spiel, kassieren sie eben. Also hinten auch anfällig, der BVB zu Hause mit diesem besonderen Spirit, gerade in der Champions League. Das ist ein Topspiel, Dritter gegen Vierter. Ich glaube, das kann entsprechend dann auch stattfinden und abgehen. Und ich wäre nicht überrascht, wenn es unentschieden ausgeht, ja, übrigens in diesem Topspiel. Weil ich auch glaube, mit Blick auf die Tabelle können beide vielleicht mit einem Punkt leben. Na, dann bleiben beide da oben drin, zumindest wenn Atalanta, Leverkusen, Arsenal und Co. nicht alle gewinnen, aber ich glaube, dass mit dem Unentschieden könnten beide leben, so viel Prestige in der Luft, und wie gesagt, BVB hinten anfällig, vorne für Torgut, das gleiche gilt immer auch für Barca. Könnt mir vorstellen, dass es tatsächlich unentschieden ausgeht am Ende, ja, mit Tor natürlich.
Ja, in der Ausgangslage muss man eben auch sagen, keines der beiden Teams wird in der 94. alles riskieren, wenn es dann eben noch unentschieden steht. Also kann ich absolut nachvollziehen und spring nochmal zurück auf den Dienstag, Alex. Ich habe hier in unserer Aufzählung ein Spiel mit deutschen Vertretern vom Vortag noch ignoriert. Das reichen wir jetzt schnell nach.
Skandalös.
Leipzig gegen Aston Villa haben wir da noch auf dem Zettel mit deutscher Beteiligung und nehmen wir natürlich auch mit rein, wenn wir diese deutsche Beteiligung eben besprechen. Laut den Quoten ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. 260er Quoten zu 260er Quoten. Also da kann man sich bei den Quoten schon mal gar nicht entscheiden, wer die Nase vorne haben könnte. Was man aber sagen muss zumindest ist, RB Leipzig hat selten die Nase vorne gehabt in der Champions League. Ne? 0 Punkte bis jetzt gesammelt, alle Spiele verloren. Aston Villa 10 Punkte, schnuppert an der direkten Qualifikation. Das ist schon ein Unterschied, der vielleicht, wenn man sich das überlegt, doch nicht ganz rechtfertigt, dass die Quoten hier komplett ausgeglichen sind.
Ja, gleichzeitig, der Druck ist so dermaßen auf Leipzig jetzt. Sie müssen ja gewinnen. Also wir haben davon gesprochen, dass Real Madrid ein bisschen Druck hat, die 24. sind. Leipzig ist 34. 0 Punkte. Wenn sie das nicht gewinnen, war es das. Das ist ihr letzter Strohhalm aus meiner Sicht. Rechnerisch ist es natürlich auch danach wahrscheinlich noch möglich, aber es sind 3 Spiele, sie brauchen 9 Punkte. Na, Real Madrid ist übrigens die, ich habe es ja angesprochen, die letzte Mannschaft auf dem Playoff-Quali-Platz und die hat 6 Punkte mehr. Und die ganzen 4-Punkte-Mannschaften wie Paris, Stuttgart, vielleicht auch Sparta Prag, die können ja den einen oder anderen Punkt jetzt auch holen. Also Leipzig wird ein Unentschieden nicht reichen. Die müssen auf Sieg spielen. Wenn es hier in der 70., 75. 1-1 steht, muss Leipzig riskieren, Julius. Bedeutet natürlich ganz, ganz knifflig, das zu tippen, weil ich mir ein spätes Tor vorstellen kann. Weil eben, ne, wenn Leipzig aufmacht, muss, kann Aston Villa kontern, etc. Also Leipzig muss das wie ein K.O.-Spiel angehen.
Ja, das müssen sie, aber sie spielen jetzt schon eben, sie sind gerade so ein bisschen zurück aus einer sehr, sehr großen Krise. Also ich finde schon, ein Spiel mehr, das in eine falsche Richtung gegangen wäre, wir würden über einen anderen Trainer reden. Das ist schon irgendwie immer noch eine ungewohnte Situation. Gerade in der Liga hat dann eben ja zuletzt auch defensiv richtig wenig gepasst. Also da hat man sich fast schon blamiert teilweise, zum Beispiel zum Start gegen Wolfsburg und Co. Also jetzt müssen sie sich erstmal wieder fangen und jetzt spielt diese Hymne, die bei dir eben überhaupt keine Freude ausgelöst hat bis jetzt in diesem Jahr. Dann kommt Aston Villa, die natürlich auch in diesem Wettbewerb nochmal zeigen, dass sie da durchaus, dass da durchaus mit ihnen zu rechnen ist und dass Liegt sicherlich auch an Unai Emery wieder an der Seitenlinie, der auch ein absoluter Profi ist, was so europäische Wettbewerbe angeht. Übrigens auch, was europäische K.O.-Spiele angeht, Alex. Und wenn Leipzig das so angehen muss, kann ich mir schon vorstellen, dass der Spanier an der Seitenlinie da auch ein, zwei gute Ideen hat, wie man das ausnutzen kann, dass Leipzig eben genau dieses K.O.-Spiel bringt, das er in Europa, ja, gerade in der Euroleague, aber auch in der Champions League, ja immer ganz erfolgreich bestreiten kann eigentlich. Deswegen, ich sehe hier ganz gute Chancen für Aston Villa, ehrlich gesagt. Und ich glaube, diese Krise von Leipzig in der Champions League, das wirst du nicht mehr rumreißen können. Es wird ein trauriger Abend. Und mein Tipp ist, Aston Villa gewinnt das.
Verrückt, dass du wieder, also sechste Niederlage in Folge, ja, dann wieder null Punkte. Boah, heftig wäre das. Ich glaube, ich habe es vorhin kurz angeteasert, dass wir Late Drama kriegen können, wenn es eben unentschieden ausgeht. Die einen müssen riskieren, vielleicht schießen sie es dann, ne, Leipziger 2-1 in der, keine Ahnung, 85. Oder sie werden ausgekontert und dann kommt dein Tipp ja durch, dass Aston Villa das späte Siegtor trifft, weil eben das Unentschieden Leipzig nicht reichen wird und sie müssen es so angehen. Also es wäre komisch, wenn sie sagen, unentschieden, ja nee, wir riskieren jetzt nichts. Also du musst es als Do-or-Die-Spiel sehen und dann gibt's Do-or-Die. Und das bedeutet, ich glaube, späte Tore. Heißt, mehr Tore in der zweiten Halbzeit ist hier mein Tipp. Denn ich kann nicht fundiert sagen, warum die eine oder andere Mannschaft gewinnen wird. Also ich könnte dir ausmalen, was für die eine oder für die anderen spricht, aber ich finde es schwer zu tippen, wie es ausgeht. Ich kann mir den Villa-Konter hier vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Leipzig jetzt eine Reaktion zeigt. Ich erwarte Villa sehr, sehr defensiv, weil Unai Emery in K.O.-Spielen oft abwartend agiert, aber so auch immer wieder Erfolg hat. Also auch mit Villarreal gegen Bayern, die wurden ausgekontert, die haben viel ausgehalten, super defensiv und mal kassierst es, aber mal machst du den Konter. Also schwer zu tippen im Dreiweg, Julius. Mehr Tore in der zweiten Halbzeit ist hier mein Tipp.
Ja, und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich glaube nur, die mehr Tore in der zweiten Halbzeit werden Aston Villa glücklicher machen als die Leipziger. Und damit springen wir dann nochmal auf den Mittwoch, verweisen zwischendurch auch nochmal drauf, dass wir hier nicht über alle Spiele des Spieltags reden. Heißt, wenn ihr einen kompletten Überblick haben wollt, guckt natürlich gerne auch nochmal auf wettbasis.com vorbei. Bekommt ihr in Schriftform die Vorschauen. Das Ganze gibt es natürlich auch im Videoformat beidfüßig auf YouTube oder auf der Website wettbasis.com. Also schaut da gerne mal vorbei, während wir nochmal kurz die deutschen Vertreter verlassen und auf ein weiteres spannendes Spiel gucken, nämlich Juventus Turin gegen Manchester City, ein Duell. Ja, da hätte man in den letzten Jahren gesagt, da müssen wir eigentlich nicht mal drüber sprechen, Alex. Das ist ganz deutlich. Juventus auf dem absteigenden Ast seit Jahren. Manchester City wie immer das beste Team der Welt. Einer der Favoriten auf den Titel. Dieses Mal ist es ja ein bisschen anders. In der Premier League haben sie ganz schön abreißen lassen, die Citizens, auch in der Champions League, ne? 3 Spiele von den 5 nicht gewonnen, 2 Unentschieden, 1 Niederlage waren dabei, stehen auf Platz 17, Juventus auf Platz 19, also sind sogar punktgleich unterwegs und für beide so ein bisschen die Chance, jetzt nochmal den Sprung Richtung direkte Qualifikation zu machen oder eben auch die Gefahr, das Ganze aus den Augen zu verlieren.
Es ist wirklich verrückt. Ich habe es nochmal nachgesehen jetzt. Man City hat tatsächlich, also dass sie in der Krise sind und jetzt zuletzt verloren haben und ne, mit Art und Weise und so alles verbrieft, aber sie haben einen Sieg in den letzten 9 Spielen eingefahren in allen Wettbewerben. Das muss man sich nochmal vor Augen führen. Ich kann es, wenn ich es nur so sagen würde, würde ich es nicht glauben. Ich müsste es selbst sehen hier in der App meiner Wahl. Es ist wirklich so. Ein Sieg in 9 Spielen. Absolut verrückt, wie sehr Man City den Faden verloren hat. Wenn du Social Media ein bisschen im Blick hast, siehst du auch, dass Pep Guardiola teilweise den Faden verliert und oder die Contenance an der Seitenlinie oder eben auch in anderem Rahmen. Also irgendwie, das ist nicht das City, das man kennt, Julius. Da bin ich bei dir. Und jetzt haben sie so dermaßen Druck und müssen ja eigentlich auch gewinnen. Also nicht, dass sie jetzt hier um die Quali zittern, so richtig. Ist nicht ganz Man City, Leipzig und Real Madrid-like, aber auch nur 17., auch erst 8 Punkte. Man kann natürlich mit einem Sieg auch schnell auf Rang 8, 7 oder 6 springen. Das sind nur 2 Punkte entfernt. Aber wenn man nicht gewinnt, und da gewinnen einige, andere, dann kann man auch Richtung Real Madrid rutschen.
Ja.
Also hier ist schon auch Druck auf dem Kessel bei City.
Total und ja, sicherlich auch nicht die einfachste Aufgabe. Sie sind eben immer wieder gescheitert zuletzt. Und das, du siehst schon, ein Pep Guardiola, muss man ehrlich sagen, der in seiner gesamten Karriere wahrscheinlich noch nicht mit so einer Serie umgehen musste, wirkt jetzt nicht wie jemand, der das einfach annimmt, sondern der damit auch seine kleinen Problemchen hat. Und ich meine, der Mann ist ja bekannter, obsessiver Perfektionist. Wahrscheinlich hat er seit 4 Wochen nicht mehr geschlafen, wenn er sich die letzten Spiele angeguckt hat. Das muss schon irgendwas mit einem machen. Und dazu kommt dann eben auch schon, ja, auf eine Art redet man auch über das Ende einer Ära, wenn wir über City reden. Viele Spieler über die 30 mittlerweile, die das lange geprägt haben auch, ne? Also Da steht ja auch ein Umbruch vor der Tür. Da steht übrigens in England ja auch noch ein Schuldspruch oder ein Freispruch vor der Tür und eine Verlängerung von Pep, die, glaube ich, auch viel damit zusammenhängt, dass man gesagt hat, du hast mal wieder ein Blankoscheckbuch, wenn du diese Mannschaft neu aufbauen willst und das nochmal als Projekt siehst. Aber so langsam haben wir ein paar Spieler in unseren Reihen, die ihr bestes Alter hinter sich haben. Und das ist dann schon was, was du merkst, was Juventus jetzt so ein bisschen vorgezogen hat, ne? Die haben endlich so einen kleinen Umbruch hinter sich nach Jahren, wo es nicht mehr so gut lief. Finde ich schon wieder besser unterwegs mit Thiago Motta, auch einen sehr, sehr spannenden Trainer an der Seitenlinie. Also kleines Generationenduell und richtig, richtig viel Druck drauf für City. Nur ich kann immer noch nicht glauben, dass sie jetzt wieder verlieren. Und jetzt kriegen wir hier fast Zweierquoten auf dieses Manchester City. Das ist vielleicht zumindest so ein bisschen fängt ein Juventus, das auch noch nicht zur Weltspitze wieder gehört. Soweit würde ich nicht gehen. Ja, also mein Grundgefühl ist tatsächlich trotzdem, dass ich lieber diese fast Zweierquoten auf City mitnehme, als zu denken, es wird noch historischer.
Aber sie müssen ja auch gar nicht verlieren. Sie können ja unentschieden spielen. Denn gerade darin ist Juventus ein Experte. Es ist absolut bemerkenswert. Ich habe es vorhin gesagt, 9 Spiele ist die Serie bei Atalanta, 9 Spiele. Von 9 Spielen hat City nur 1 gewonnen. 9 ist auch die Zahl bei Juventus. So lange ist Juventus jetzt ungeschlagen seit 9 Spielen. Aber sie haben nur 2 davon gewonnen, weil einfach 7 Unentschieden ausgegangen sind. Absolut bemerkenswert. Sie sind die Remis-Spezialisten. Ich glaube sogar in ganz Europa müssen sie es sein, also in den Top-Ligen. In 15 Spielen in der Serie A 9-mal Unentschieden gespielt. Auch in der Champions League schon 2-mal Unentschieden gespielt. Also City muss das nicht verlieren. Aber es kann ja unentschieden ausgehen. Das würde ja zu beiden Formen und Serien passen. Ne? City würde wieder nicht gewinnen, Juventus würde wieder nicht verlieren. Warum denn nicht unentschieden? Und wahrscheinlich könnte City vom Pedigree, ne? So vom Ding her, auch irgendwie damit leben, dass man sagt, naja, zumindest haben wir nicht verloren in Turin. Ist ja auch eine große Mannschaft mit einem schweren, ne? Schweres Auswärtsspiel. Vielleicht können sie mit dem Remis also leben, denn City ist anfällig. Ne? Stichwort Remis, das haben sie bei Crystal Palace ja auch nur gespielt. Also du kannst nicht gegen City tippen, aber ich kann auch nicht wirklich auf City tippen, Julius.
Ja, ich kann es sogar irgendwie nachvollziehen. Ich glaube, auch der Spannung halber bleibe ich hier mal bei meinem Tipp, dass wir auch nicht alles gleich haben, aber es ist nicht mehr die Zeit und jetzt doch ein paar Spiele zu viel am Stück von City gewesen, wo man sagt, das ist ein absoluter Selbstläufer. Da kann ich dir dann auch nicht widersprechen. Gut. Dann machen wir hier erstmal den Deckel drauf und kommen zum letzten deutschen Vertreter nochmal. Das ist der VfB Stuttgart. Der muss gegen die Young Boys ran zu Hause. Stuttgart zu Hause traditionell sehr gut unterwegs eigentlich. Ein Spiel, wo auch die Quoten klar verteilt sind. Stuttgart als klarer Favorit gegen die Mannschaft aus Bern. Aber mir halt so ein bisschen nach, dass ich auch gedacht habe, das könnte gegen Roter Stern Belgrad oder sollte ein ziemlich machbarer Auftritt sein und der ging ja richtig in die Hose in der Champions League und das macht bringt für mich so ein bisschen Zweifel rein, ob sie jetzt wirklich das liefern, was man sich erhofft.
Ja, man hat tatsächlich Zweifel, weil sie jetzt ja auch wieder in der Bundesliga einige Probleme hatten. Ne? Das war wieder viel schwieriger als erwartet. Sie hatten gegen Union wirklich, wirklich große Schwierigkeiten, haben es natürlich dann noch gewonnen, haben Moral gezeigt, aber 2 Gegentore gegen dieses Union kassieren zu Hause, ne, da so in Bedrängnis geraten, war schon auch für mich ein bisschen unerwartet, auch wenn dann der Tipp, der Outcome richtig war am Ende, dass sie es gewonnen haben. Aber du siehst, die sind nicht gefestigt. Aber ganz ehrlich, Julius, Young Boys Bern, das ist die schwächste Mannschaft der Champions League. Sie sind Tabellenletzter, haben schon 17 Gegentore kassiert, noch keinen einzigen Punkt auf dem Konto. Also wenn du mal souverän gewinnst, dann ja wohl gegen den Tabellenletzten der Champions League. Und nochmal, souverän heißt ja nicht das ist ein 5-0-Kantersieg für den VfB, aber so ein souveränes 2-0 plus minus. Das muss der Anspruch sein für, Achtung, Real Madrid-Verfolger, VfB Stuttgart und tatsächlich vielleicht dann auch Juventus und Man City-Verfolger, denn wenn die drei da oben nicht gewinnen und der VfB gewinnt aber, dann ist der VfB richtig mit dabei im Kampf um die Top 24. Sie müssen das gewinnen, um das zu sein. Und das werden sie auch gegen Young Boys.
Ja, also du sagst, am Ende ist das halt die Mannschaft, wo du gewinnen musst. Und dazu kommt dann eben auch, zu Hause zeigen sie schon eine gänzlich andere Selbstsicherheit. Das siehst du auch in der Liga und an den Statistiken da. Also sie sind zu Hause einfach stabiler. Sie werden sich vielleicht nicht so überrumpeln lassen. Und auch nicht so einschüchtern lassen, wie es vielleicht in Belgrad der Fall war. Du hast hier eine ganz andere Kulisse und du hast bei Bern sicherlich auch, sag ich mal, eine gesittetere Fanszene, die vielleicht ein, zwei Schlägereien vom Stadion weniger anzettelt. Also ich glaube, es ist, ja, es ist das Spiel, was du gewinnen musst. Da bin ich bei dir. 1,30er-Quoten, 1,35er-Quoten zeigen auch ganz klar, das sieht eigentlich jeder so, der da seine Tipps abgegeben hat. Und wenn man das ein bisschen besser machen will, dann sollte man schon in die Richtung gehen. Stuttgart trifft mindestens zweimal, Stuttgart gewinnt vielleicht, Handicap, all das sind Sachen, die man dann hier schon reingehen muss. Am Ende steht das drunter, was du gesagt hast, und ich kann es gar nicht besser oder pointierter sagen. Das ist das Spiel, was du gewinnen musst als VfB Stuttgart.
Absolut. Vor allem darfst du danach auch noch eins mehr gewinnen. 6 Punkte müssen das Ziel sein, denn nach dem Spiel gegen die Young Boys, den Tabellenletzten, geht es gegen Slovan Bratislava in der Champions League. Das ist der Tabellenvorletzte, der ebenso 0 Punkte auf dem Zettel hat. Und danach letztes Abschlussspiel übrigens gegen PSG. Da kannst du mit dem Sieg wahrscheinlich eher nicht ganz rechnen. Also du musst diese 6 Punkte gegen Slovan und die Young Boys jetzt holen. Das muss das Ziel sein, das muss der Anspruch sein. Das werden sie auch schaffen. Ich glaube auch dran, dass sie es, wie gesagt, recht bequem tun. Heißt nicht ohne Gegentor, denn dafür sind sie immer gut, hat Union jetzt auch wieder gezeigt, also vielleicht treffen die Berner auch, aber Stuttgart und over 2,5 Tore finde ich als Tipp hier interessant, denn sie sind ja klarer Favorit, ja. 1,30er Quoten, das kannst du so kaum anspielen, und sie sind hinten vorne für Tore gut, hinten für Gegentore gut, also VfB und over 2,5 logge ich ein, Julius.
Und ich logge mit und sage danke.
Wir loggen uns aus.
Wir loggen uns aus, ja. Wir loggen uns aus dieser Champions-League-Folge. Das war unser Blick auf die spannendsten Partien aus unserer Sicht der ankommenden Königsklassenpartien unter der Woche. Und natürlich auch der Hinweis, dass wir uns Donnerstag dann natürlich schon wieder hören und da auf die neuen Partien der Bundesliga gucken, die natürlich am Wochenende auch wieder auf uns wartet. Ein paar Hinweise noch, Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige. Alle Angaben, die wir hier in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, weil die Quoten sich nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, per Mail, per Live-Chat oder ihr guckt mal auf check-deinspiel.de vorbei. Auch da gibt's erste Hilfsangebote. Das war dann wirklich alles. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und wir sind dankbar, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao.